Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Christina Blumrath. In unserer letzten Sendung haben wir uns mit Reizthemen im Zusammenhang mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Mit dem Zölibat zum Beispiel oder der Sexualmoral. Alles sehr klischeebehaftet. Heute wenden wir uns dem Papst zu und wollen untersuchen, ob dieser Papst, der auch mit unglaublich vielen Vorurteilen belegt wird, vielleicht so etwas wie eine Kraftquelle für die katholische Kirche sein kann. Dr. Lütz, ich begrüße Sie im Studio. Sie sind Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Sie haben Theologie studiert, Sie haben Philosophie studiert, Sie sind an der Päpstlichen Akademie für das Leben Mitglied und Sie sind Mitglied im Päpstlichen Laienrat. Professor Lütz, Sie kennen den Papst. Ist der Papst für die katholische Kirche eine Kraftquelle?
Ich glaube, weltweit kann man das sagen. In allen anderen Ländern der Welt, außer in Deutschland, vielleicht auch so in Österreich und in der Schweiz, ist er eine Kraftquelle und wird bewundert von Menschen, die überhaupt nicht katholisch sind, von Buddhisten und so weiter und so weiter. Und da ist er sicherlich eine Kraftquelle. In Deutschland haben wir so ein spezielles Papi-Problem. Ich habe darüber ja schon mal was gesagt. Ich denke, wir haben speziell deutsche Vorstellungen von Autorität, die in einer autoritären Geschichte in die Krise geraten sind und wo wir das jetzt ein bisschen abarbeiten am Papst. Was ich allerdings für sehr problematisch halte und für ein Zeichen einfach, dass man zumindest in diesem Punkt so auch in der öffentlichen Meinung nicht besonders reif mit den Dingen vorgeht. Man muss aber ein bisschen unterscheiden vielleicht zwischen dem jetzigen Papst und grundsätzlich dem Papsttum. Auch da haben wir Deutschen unsere Schwierigkeiten mit. Luther hat gegen das Papsttum protestiert. Im 19. Jahrhundert ist die Unfehlbarkeit des Papstes erklärt worden vom Ersten Vatikanischen Konzil. Danach hat es eine Abspaltung in Deutschland gegeben, die altkatholische Kirche, die es heute noch gibt, allerdings nur als sehr kleine Gemeinschaft. Unfehlbarkeit des Papstes ist in Deutschland so eine Sache, wo selbst katholische Theologen dann sagen, na ja, also das ist ein unangenehmes Thema und vielleicht gar nicht so wichtig hin und her. Und ich finde, man muss eigentlich auch als Katholik mal auch über diese Fragen, auch über Unfehlbarkeit des Papstes, mal vielleicht etwas anderes reden als ursprünglich. Ich kann das vielleicht mal erzählen, auf dem heißen Stuhl gesessen. Das war bei RTL so eine Brüllsendung, wo irgendjemand auf dem heißen Stuhl saß und dann brüllten vier Leute, die anderer Meinung waren. Das waren manchmal ganz qualifizierte Leute, aber die Inszenierung, die Choreografie setzte einfach voraus, dass also vergleichsweise aggressiv geredet wurde. Dagegen an und ich habe mich dann vorher mit Journalistenfreunden unterhalten, ob man da überhaupt hingehen soll. Und was mich dann überzeugt hat, doch hinzugehen, war, dass die frühchristlichen Märtyrer, mit denen ich mich natürlich jetzt nicht vergleichen will, ja auch immerhin nicht in Kulturveranstaltungen gegangen sind. Und das Publikum bei RTL war ungefähr genauso wie damals bei den Märtyrern. Also die warteten eben, bis der Katholik gefressen wird. Und bei RTL hatte man eben den Vorteil, erstens man kam noch lebendig raus und zweitens, man konnte vorher noch was sagen, was für uns Rheinländer immer ein Vorteil ist. Gut, also ich bin in diese Sendung gegangen und saß auf diesem heißen Stuhl mit der These, und der Papst hat doch recht. Das hatten die mir so als These da aufgenötigt, nach dem Motto, und die Bibel hat doch recht, das war ja mal so ein Bestseller. Und dann fragte mich der Herr Kracht, der sogenannte Moderator, sagen Sie mal, Herr Lütz, tun Sie eigentlich immer, was der Papst sagt? Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Kracht, ich habe Ihnen das schon mal erklärt, Sie gehen immer, ich bin rheinischer Katholik, Sie gehen immer davon aus, dass ich eine päpstliche Enzyklika brauche, um auf Toilette zu gehen. Das ist nicht der Fall. Die katholische Kirche ist eine der liberalsten Organisationen auf der Welt. Da gab es natürlich Unruhe im Publikum, hatte ich ja mit gerechnet. Dann habe ich gesagt, Moment, das erkläre ich. In erst von 1 Milliarde Mitgliedern nur einer unfehlbar, und das nur ganz selten, das gilt schon von keinem deutschen Stammtisch. Und das ist jetzt nicht irgend so ein Gag, sondern das ist tatsächlich die Übersetzung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des Papstes. Man muss sich ja mal klar machen, 1870 ist dieses Dogma verkündet worden. Und seit dieser Zeit hat es nur ein einziges Mal, ist das sozusagen ein einziges Mal in seiner feierlichen Weise Form angewandt worden, nämlich beim Mariendogma 1950.
Aber vorweg gab es eine demokratische Abstimmung.
Nee, nicht nur demokratische Abstimmung. Es gab vorweg eine Rundfrage bei Bischöfen, wie sie dazu stehen, und dann gab es eine Konzilsentscheidung dazu. Wobei man sagen muss, diese Konzilsentscheidung ist durchaus vorher kontrovers diskutiert worden.
Ja, und aber es ging schon darum zu erfragen, ob das die mehrheitliche Meinung auch ist, bevor man nun zu diesem Unfehlbarkeitsdogma greifen wollte.
Also so läuft das in der Kirche nicht ab. Also es sind keine demokratischen Entscheidungen über die Wahrheit. Das ist eher in der evangelischen Kirche und das ist eher ein Problem. Dadurch bricht die dauernd wieder auseinander. Nein, man hat in der Tat auf dem Ersten Vatikanischen Konzil über die Frage der Unfehlbarkeit des Papstes intensiv diskutiert. Und es hat Konzilsteilnehmer gegeben, zum Beispiel sogar auch ein bedeutender Mann wie Newman, die kritisch dem gegenüberstanden, viele deutsche Bischöfe auch. Und die sind dann abgereist vor der Entscheidung und haben also gar nicht mit abgestimmt. Es hat eine überwältigende Mehrheit dafür gegeben. Es ist ein Dogma der Kirche. Und man muss auch sagen, diejenigen, die kritisch waren, waren nicht kritisch gegenüber der Unfehlbarkeit des Papstes, sondern sie hielten es für inopportun, das zu diesem Zeitpunkt sozusagen. Sei es wie es sei, das Dogma wurde verkündet. Und in Deutschland hat es anschließend dann den Kulturkampf gegeben, der wesentlich damit zu tun hatte, dass eben der preußisch dominierte Deutsche Reich, insbesondere Bismarck, sich gegen diese Katholiken, die jetzt plötzlich erklärten, sie haben da ihren Chef in Rom, verwehrte. Das ist schon mal ein Punkt. Ich glaube, dass der Nationalismus des 19. Jahrhunderts das Papsttum nicht ertragen hat. Und der Nationalismus in den verschiedenen Ländern Europas hat dann zu den riesigen Katastrophen des Ersten Weltkriegs und nachher auch des Zweiten Weltkriegs geführt. Und eigentlich müssten wir Katholiken stolz sein, dass damals im 19. Jahrhundert man uns dauernd beschimpft hat, wir seien ultramontan, hieß das. Wir haben unseren Chef jenseits der Merge, heißt das übersetzt aus dem Lateinischen, also in Rom. Das war ein Schimpfwort für Katholiken. Ihr habt ja nicht, der Kaiser in Berlin interessiert euch gar nicht so sehr wie der Papst in Rom. Ja, sehr richtig, so war das auch. Und damit waren Katholiken immer vor diesem egoistischen Nationalismus gefeit, der zu diesen schlimmen Katastrophen geführt hat. Also das ist schon mal ein Punkt. Der andere Punkt ist Unfehlbarkeit des Papstes. Das wird dann von den Leuten so verstanden, leider Gottes manchmal auch von Katholiken, als seien wir da irgendwie völlig unfrei und müssten dauernd fragen, was meint der Heilige Vater in Rom, und könnten gar nicht frei reden. Das Gegenteil ist der Fall. Man kann eigentlich die Unfehlbarkeit des Papstes mal so formulieren, und so habe ich das dann auch in der Sendung gemacht. In der Tat bedeutet das Unfehlbarkeitsdogma eigentlich in der katholischen Kirche ein Unfehlbarkeitsverbot. Es heißt nämlich de facto, einer Milliarde Katholiken ist es verboten, unfehlbar zu sein, also uns beiden auch zum Beispiel, und dem Papst meistens auch. Der jetzige Papst hat kein feierliches Dogma erlassen. Natürlich sind seine Äußerungen zum Teil mit hoher Autorität gefällt worden, aber man kann viele Auffassungen des Papstes völlig frei diskutieren. Und das sagt auch der Kardinal Ratzinger, das sagt jeder, der sich theologisch einigermaßen auskennt. Die Leute wissen das noch nicht. Die denken, jede Ansprache des Papstes ist wie ein Dogma. Wir nehmen das sehr ernst. Aber wir können als Katholiken sehr frei reden. Und dass keiner von uns unfehlbar ist, ist doch auch was Schönes. Das heißt, ich kann meine Meinung sagen, ohne damit belastet zu sein, zu sagen, na, das ist jetzt eine ewige Wahrheit. Ich kann mich ja morgen in meiner Meinung ändern. Konrad Adenauer hat das in Deutschland gesagt, was geht mich mein Unsinn von gestern an? Das ist nur auf dem Boden des Unfehlbarkeitsdogmas erklärbar. Nämlich, er ist ein Laie, er ist nicht unfehlbar, ja? Und auch, wie gesagt, der Papst, es wäre doch schrecklich für den Papst, den Armen, wenn der sich überlegen müsste, wenn ich morgen früh eine Ansprache halte, eine Audienzansprache, jedes einzelne Wort unfehlbar, wäre doch furchtbar. Ist auch nicht der Fall. Und von daher glaube ich, dass man die befreiende Botschaft eigentlich des Unfehlbarkeitsdogmas deutlich machen muss. Es gibt überall Unfehlbarkeiten. Es gibt unfehlbare Theologieprofessoren, die nie einen Fehler machen angeblich. Es gibt Leute in der Politik, die genau immer schon gewusst haben. Es gibt so viele unfehlbare Leute bei uns in Deutschland. Und dass wir Katholiken nicht unfehlbar sind und dass der Papst zumeist auch nicht unfehlbar ist, das ist etwas in diesem Sinne sehr Befreiendes. Von daher glaube ich, und das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes hat natürlich noch mal besonders deutlich gemacht, dass in den wesentlichen Glaubensfragen es schon wichtig ist, eine Instanz zu haben, die eine Sicherheit gibt und die dafür sorgt, dass diese katholische Kirche nicht in 2000 Jahren immer wieder explodiert ist, weil irgendwo einer eine neue theologische Meinung hatte und irgendein Grüppchen auftrat, das sagte, wir sind jetzt aber was ganz Besonderes. Die Krise der Kirche hat heute damit zu tun, dass wir eigentlich von vier Wesensvollzügen nur noch zwei leben. Liturgia Gottesdienst, Koinonia Gemeinschaft irgendwie. Aber wir müssen auch die beiden anderen Wesensvollzüge wieder an die Basis. Und das eine ist Martyria, Bekenntnis. Das heißt auch Kenntnis. Wir müssen, jeder Katholik, jeder Christ muss seinen Glauben kennen. Und er muss sich auch dazu bekennen und auch zur Kirche bekennen. Das suchen die Menschen auch. Und wir müssen auch Caritas, Diakonie wieder mehr mit an die Basis holen.
Nun liebt man es natürlich auch, den Papst mit den Themen Verhütungsmoral, Sexualmoral, AIDS und Bevölkerungsexpansion zu verquicken und damit seine Position zu destabilisieren.
Ja, das ist so das übliche Klischee. Erstmal muss man sagen, zur päpstlichen Sexuallehre. Papst Paul VI. Hat die Enzyklika Humanae Vitae 1968 verkündet. Das hat damals eine gewaltige Explosion weltweit ausgelöst, weil das überhaupt nicht im Trend lag. In der Tat. Wir waren damals, gab es fortschrittsgläubige Leute, die sagten, wir können wahnsinnig viel machen. Der wissenschaftliche Fortschritt erlaubt uns so viel. Und wir können chemisch, wir können durch also die Pille eben auch versuchen, Frauen dass Frauen eben verhüten können. Dass, also es ist technisch so viel möglich. Und dann sollen wir es doch auch machen. Und da war natürlich die Enzyklika Humanae Vitae, die eben kritisch der künstlichen Empfängnisverhütung gegenüberstand, also absolut eine Beleidigung dieses Fortschrittsdenkens. Heute sehen wir das vielfach ganz anders. Heute haben wir erkannt, dass wir über unseren technischen Fortschritt die Umwelt zum Beispiel kaputt gemacht haben. Es gibt inzwischen die Grünen, am Anfang waren ein kleines Grüppchen, inzwischen ist es eine Regierungspartei geworden. Das heißt, Umweltschutz machen alle. Und man hat erkannt, wenn man in die Umwelt technisch, chemisch, sonst wie zu stark eingreift, dann bringt man den ganzen Laden durcheinander. Das ist inzwischen Allgemeingut und in jeder Schule wird das besprochen. Und moderne Feministinnen haben erkannt, dass die Pille eine Manipulation der Frau ist. Das ist ja eine chemische Manipulation. Das war ja überhaupt das erste Medikament, jetzt mal in Anführungszeichen genannt, das einen natürlichen Vorgang, den Zyklus, manipulierte. Normalerweise sind Medikamente dazu da, wenn ein Vorgang krankhaft ist, den wieder zu normalisieren. Das war auch für Ärzte, die gar nicht katholisch waren, eine völlige Neuigkeit. Und das Feministinnen deutlich machen, also das ist eine Manipulation. Und dass ihnen das klar ist. Eine patriarchale Männererfindung hat das eine Feministin mal genannt. Nur innerhalb der katholischen Kirche wird immer so getan, na ja, also der Papst, also wer für die Pille ist, das ist jemand, der ist progressiv, wer gegen die Pille ist, der ist konservativ. Außerhalb der Kirche sieht das ganz anders aus. Gynäkologen sagen mir, dass die Frauen, die die Pille nicht wollen, das sind nicht Katholikinnen, die zittern vor Angst vor dem Papst, also keine Pille wollen, sondern das sind junge, ökologisch orientierte, sehr selbstbewusste Frauen, die sagen, ich lasse mich nicht chemisch manipulieren. So, und diese Debatte, wie prophetisch der damalige Papst war, das muss man heute einfach mal wieder deutlich machen. Die katholische Kirche, ich habe mal in einer Talkshow gesessen mit Erika Berger, das ist so eine Sextante von RTL, und dann hat die behauptet, die katholische Kirche sei ja immer schon leibfeindlich gewesen, sexualfeindlich. Da habe ich gesagt, hören Sie mal, Frau Berger, die katholische Kirche leibfeindlich. Die Leute, die wir am frühesten aus der Kirche rausgeworfen haben, waren die Leibfeinde, Montanisten, Enkratiten, Manichäer in den ersten Jahrhunderten. Da wurden wir verfolgt, da haben wir noch Leute rausgeworfen, das ist schwierig. Und die großen antikatholischen Bewegungen im Mittelalter, Katharer, Waldenser und so weiter, das waren leibfeindliche Bewegungen. Auch die Calviner waren leibfeindlich im Grunde. Auch der Jansenismus, der noch innerhalb der katholischen Kirche war, aber eine Radikalisierung darstellte, die vor allem gegen den Papst dann stand und gegen die Jesuiten, war eine leibfeindliche Reaktion. Das heißt, die katholische Kirche, der Mainstream, der Hauptstrom, war eigentlich immer sehr leibfreundlich und sehr sexualfreundlich. Und dann habe ich gesagt, Frau Berger, gehen Sie mal in eine Barockkirche. Alles nackt und das ist ja kein Badezimmer, da wird Messe gefeiert. Und dann habe ich ihr gesagt, Giacomo Casanova war immerhin päpstlicher Protonotar, zwar kein vorbildlicher, aber immerhin. Dann hat sie in der ganzen Talk schon nichts mehr gesagt. Das heißt, wir Katholiken müssen unsere eigene Tradition mit Sexualität auch mal wieder kennen. Kurz gefasst, die katholische Sexualmoral, die katholische Kirche hat aus meiner Sicht einen ganzheitlich ökologischen Ansatz der Sexualität. Zur Sexualität gehört sexuelle Lust, die was Gutes und Schönes ist, sagt auch der Papst. An der Stelle fragt dann meistens der Moderator, wohl, sage ich immer, Liebe und Verantwortung, Seite 17. Zweitens gehört dazu personale Liebe und drittens gehört Vitalität, Offenheit auf Kinder. Und wie zum Bier, Hopfen, Malz und Wasser gehören, die getrennt ganz schlecht schmecken, aber gemeinsam ganz gut, ist die katholische Kirche auch der Auffassung, das gehört irgendwie zusammen. Und wenn ein Mann eine Frau hat für den Sex und eine zweite Frau für die personale Liebeslyrik und eine dritte Frau fürs Kinderkriegen, dann instrumentalisiert er alle drei Frauen und liebt keine wirklich, ganzheitlich. Das heißt, die katholische Kirche hat eigentlich einen sehr frauenfreundlichen, nicht manipulativen Ansatz in diesem Bereich. Und das muss man auch mal sagen können und nicht dauernd auftreten, nach dem Motto, ja, also der Papst sagt da so Sachen, ist ja nicht meine Meinung. Und wie gesagt, nach dem Motto, ich bin katholisch, aber es soll nicht wieder vorkommen. Das kann es nicht sein, das interessiert die Leute nicht.
Wenden wir uns einem anderen Klischee zu, da wo die Kirche wirklich vielleicht in Erklärungsnot gerät, jedenfalls viele Katholiken. Was hat das mit den Kreuzzügen auf sich?
Ja, das sind diese Geschichten aus der Geschichte, wo die Öffentlichkeit nicht sehr informiert ist und dann, es gehört zum guten Ton zu sagen, naja, also es gibt die Terroristen des Islam und wir haben ja auch die Kreuzzüge gemacht. Und ich habe das gelesen in einem Buch letztlich und der Papst hat ja dann an der Spitze der Kreuzzüge dann Jerusalem erobert. Alles völliger Quatsch. Man muss das mal klären, die Kreuzzüge waren zunächst einmal eine Hilfe der Christen des Westens für die Christen des Ostens. Die Christen des Ostens wurden bedrängt vom Islam und wurden auch erheblich verfolgt. Im Jahre 1000, das muss man sich ja mal klar machen, wenn man in Israel ist, liest man das manchmal zum ersten Mal, hat der Sultan Hakim, ein ziemlich verrückter Mensch, die Grabeskirche der Christen zerstört und den Felsstein, auf dem Christus gelegen hat, abschleifen lassen. Das heißt, das, was man heute sieht, ist im Grunde wieder neu aufgebaut. Das ist gar nicht das Original. Das heißt, es wurde hier mit einem Hass auch gegen Christen vorgegangen und die sagten, ihr da im Westen, in euren Urwäldern da in Germanien, ihr könnt euch, uns endlich mal helfen hier. Und das war dann der Punkt, dann hat der Papst letztlich gesagt, Urban II., wir müssen den Christen helfen, darum ging es. Und dann ist er nicht da zu Pferd geritten, sondern dann hat er den Kaiser gebeten, dann hat er den französischen König gebeten, die christlichen Könige was zu tun. Und dann hat es sehr idealistische Leute gegeben, die gesagt haben, ich trete mein Erbe nicht an, ich ziehe, das war ja, bedeutet ja jahrelange Abwesenheit, ich ziehe, und da musste man sehr idealistische Gründe haben, ich ziehe da in den Osten, um da zu helfen. Da gab es natürlich wie bei allen Feldzügen auch Leute, die das aus rein ökonomischen Gründen getan haben. Es gab schlimme Verbrechen der Soldateska, das kommt in Kriegen vor und das ist ganz schlimm gewesen, das will ich auch nicht abtun. Also beispielsweise am Anfang die Judenverfolgung im Rheinland, wobei man dann dazu sagen muss, wo haben die Juden damals Hilfe gefunden? Bei den Bischöfen, beim Bischof von Speyer, beim Bischof von Worms. Die Bischöfe haben die Juden geschützt, aber die Soldaten haben sie verfolgt. Und dann gab es die wirklich schlimme das schlimme Gemetzel bei der Eroberung von Jerusalem durch die Christen. Das war unmöglich, das will ich auch überhaupt nicht entschuldigen. Schlimm, ja. Und auch später war es so, dass die Araber bisweilen, Saladin war ein sehr gebildeter Mensch, sehr viel differenzierter als seine christlichen, ungebildeten Gegner. Aber
man muss vielleicht auch immer sehen, dass es damals ja gar nicht die Trennung von Kirche und Staat so gab wie heute.
Es gab die Trennung nicht so und es gab vor allem sehr politische Gründe dann auch für Kreuzzüge. Das finde ich sehr wichtig. Also, dass man sagte, grundsätzlich den Christen da helfen, das war der Anlass des ersten Kreuzzugs. Und das ist so gewesen. Aber dann ist es natürlich gewesen, dass der deutsche Kaiser an der Spitze des Kreuzes oder der französische König. Und da finde ich das immer so irritierend, dass eigentlich hätte der deutsche Bundespräsident sich auch mal zu entschuldigen für die Kreuzzüge. Denn es waren ja schließlich deutsche Kaiser, die das geführt haben, nicht die Päpste. Aber da denkt kein Mensch dran, weil immer die katholische Kirche zuständig gemacht wird. Oder der französische König war da. Und dann muss man etwas weiteres sehen. Es gab sicherlich junge Adlige zum Beispiel, die sich dann im Osten irgendwelche Territorien gesichert haben. Das waren einfach nicht ideale, idealistische Gründe. Aber es gab viele Idealisten. Und dann gab es im Jahre, nachdem die Kreuzfahrerstaaten besiegt worden waren und die Kreuzzüge sozusagen beendet, gab es im Jahre im 15. Jahrhundert die dringende Bitte der Orthodoxen in Konstantinopel, dass doch bitteschön die Christen aus dem Westen ihnen helfen. Sie seien kurz vor der, also Konstantinopel werde demnächst erobert von den Türken und sie fürchteten ein riesiges Gemetzel. Was haben die westlichen Völker getan? Nein, wir sind friedliebend, keine Kreuzzüge, Gottes Willen, da haben wir schlechte Erfahrungen gemacht vor 2 Jahren. Wir machen Geschäfte. In Florenz hat man Geschäfte gemacht, in Venedig hat man Geschäfte gemacht. Man wollte sich mit den Türken nicht anlegen, man konnte gut Geschäfte machen. So. Ja,
und heute und deswegen, noch gibt es orthodoxe Christen, die den Katholiken dann den Vorwurf machen, dass sie damals nicht gerettet worden sind.
So ist das. Also in der Diskussion heutzutage mit der Orthodoxie heißt es, warum habt ihr uns nicht geholfen? Warum habt ihr keinen Kreuzzug gemacht 1453? Und Konstantinopel ist schrecklich erobert worden von den Türken. Christen sind niedergemetzelt worden, Frauen, Kinder. Tausende von Christen sind niedergemetzelt worden, weil die westliche Welt gesagt hat, wie auch heute die westliche Welt sagt, Kreuzzüge, schlechte Sache, soll man nicht machen. Das heißt, so einfach ist das mit den Kreuzzügen. Nicht zu sagen, Kreuzzüge schlecht, nicht Kreuzzüge gut, sondern man muss genau hingucken. Es hat schlimme Dinge dabei gegeben, soll man nicht zudecken. Aber es war in der Zeit eine auch idealistische Bewegung, die auch hilfsbedürftigen Christen helfen wollte.
In Ihrem Bestseller, Der blockierte Riese, Psychoanalyse der katholischen Kirche, räumen Sie mit einem weiteren Vorurteil oder Klischee auf. Und das betrifft Galileo Galilei.
Ja, Galileo Galilei gilt ja als so ein klassisches Beispiel, wo die Kirche sich vertan hat, nicht? Also Galileo Galilei, der hat ja gewusst, wie das richtig ist und die Kirche hat das nicht gewusst. Das ist alles auch Unsinn. Es geht um das kopernikanische Weltbild, das gar nicht von Galilei erfunden worden ist, sondern von Kopernikus, der war Domherr, nicht wahr? Also Priester. Und hat sein Buch in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts dem Papst Paul III. Gewidmet und der hat die Widmung angenommen. 1582, ich glaube, da ging Galileo Galilei in den Kindergarten oder irgend sowas, hat Papst Gregor XIII. Den gregorianischen Kalender verkündet unter Zugrundelegung des kopernikanischen Weltbilds. Also das kopernikanische Weltbild, was wir heute haben, dass die Sonne in der Mitte ist und so, das war überhaupt nicht die Frage. Die Frage war, dass Galileo behauptete, er nur habe Recht. Und nur dieses Weltbild, das sei die Wahrheit. Und alles andere, das müsse man interpretieren und so weiter. Das, und
also wenn die wissenschaftliche Bibel, Erkenntnisse seien die Wahrheit. Und dahinter
und die Bibel müsse dann geändert werden irgendwie. Mhm. Also das sei alles unbedeutend. Und diese Haltung hat dazu geführt, dass Karl Friedrich von Weizsäcker nach der Explosion der Atombombe gesagt hat, das ist im Grunde das Ende des galileischen Weltbilds. Wir Naturwissenschaftler haben Verantwortung dafür, dass eben nicht die Naturwissenschaft das Wesentliche ist, sondern die Ethik. Und darum ging es. Bert Brecht hat das eigentlich ganz richtig in seinem Galileo Galilei deutlich gemacht. Wenn da der Galilei hingeht und einfach sagt, ich habe jetzt die Wahrheit und ihr seid immer schon in Dummheit gehalten worden von der Kirche, ist das einfach falsch. Und man muss so sagen, und das ist dann fast noch witzig, dass die heutige Wissenschaft sagt, die Kirche hat damals recht gehabt, nicht Galileo. Denn Galileo, das muss ich noch kurz erklären, Galileo hat behauptet, also deterministisch sozusagen, dieses Weltbild sei absolut wahr, während der Kardinal Bellarmin von der Inquisition gesagt hat, Galileo behauptet, das sei eine Hypothese, sagt nicht, das ist die Wahrheit. Und die heutige Wissenschaft nach der Quantentheorie sagt auch, Wahrheiten kann die Physik nicht erkennen, Wahrscheinlichkeiten kann sie erkennen, sie kann Relativitätstheorien entwickeln, aber sie kann nicht Wahrheiten sagen. Das heißt, der gute Rat des Kardinals Bellarmin 1616, wenn Galilei darauf gehört hätte, dann wäre das Ganze auch nicht passiert. Aber er war ein sehr eitler Mann. Er hat in Konkurrenz mit Kepler dem noch nicht mal das Fernrohr gegeben, weil er selbst berühmt sein wollte, hat auch Behauptungen aufgestellt, die gar nicht stimmten. Und ist nicht in den Kerker geworfen worden. Das war im Grunde Propaganda, das war Bild-Zeitungsstil damals, was man gesagt hat. Der ist in einem Palast in Rom gewesen, der hat nachher in einem Palast in Florenz mit wunderschönem Ausblick über Florenz sicherlich unter Hausarrest gelebt. Das war eine Einschränkung, die er hatte. Aber er hat weiter publiziert, auch gegen das Verbot verstoßen. Er hat dann in Holland seine Sachen herausgegeben.
Ja, aber es ist ja nur geahndet worden, dass er im Grunde genommen gegen ein Versprechen verstoßen.
Er hatte versprochen, nichts mehr zu diese These nicht mehr zu publizieren. Dann kam ein neuer Papst, mit dem er befreundet war. Dann hat er gedacht, Vitamin B, also ich habe da gute Beziehungen, jetzt kann ich mal wieder loslegen. Und dann hat der Papst gesagt, nein, das geht nicht. Und dann hat und Galilei hat eben die Auffassung des Papstes, der das alte Weltbild noch einmal plausibel machen wollte, das hat er im Grunde polemisch einfach niedergemacht, hat dann einen Simplicio, einen Simpel, diese Auffassung vertreten lassen und seine eigene Meinung dann dagegen. Und das eben auf sozusagen in der Sprache des Volkes, nicht als wissenschaftliche Publikation. Die wissenschaftliche Debatte, da war er völlig frei, der ist sogar in die Päpstliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen worden. Also es wird heute, die Leute wissen nicht mehr, wie das damals gewesen ist. Galilei war persönlich überhaupt kein Held. Er war ein ausgesprochen eitler Wissenschaftler, dem eher seine Eitelkeit zum Problem geworden ist als das kopernikanische Weltbild.
Was sind denn für Sie dann eigentlich, wir hatten ja da in einer der Sendungen schon drüber gesprochen, dass wenn man zurückschaut, man auf die Kraftquellen, also das, was so ins Auge springt, schauen sollte. Was ist denn für Sie so eine naheliegende, direkt greifbare Kraftquelle?
Also ich denke, wir müssen mal wieder mehr in der katholischen Kirche von dem reden, was gut läuft in der Kirche, wo es Aufbrüche gibt. Ich bin mit meinen Neffen und Nichten bei den Weltjugendtagen gewesen. 2 Millionen junger Menschen in Rom. Das war die größte Menschenversammlung seit Bestehen der Menschheit in Europa, seit Bestehen der Menschheit. Das, im deutschen Fernsehen kam das gar nicht vor. Wenn Sie da eine Mülltonne mit 20 Leuten anzünden, dann kommen Sie in der Tagesschau. Also das wurde nur, da wurde gesagt, so Woodstock für Fromme oder irgend so etwas. Dabei, das war keine Spaßjugend. Ich bin in Torvergata gewesen, da war es 40 Grad im Schatten. Und Schatten gab es überhaupt nicht, aber 2 Millionen Menschen. Das war eine spirituelle Veranstaltung. Wir müssen mal reden von den geistlichen Gemeinschaften, wo Menschen zum Glauben finden, junge Menschen. Das heißt, es gibt Aufbrüche, die immer wieder...
In dem Zusammenhang müssen wir vielleicht auch einfach mal sehen, dass gerade der Papst diese Weltjugendtage ja ins Leben gerufen hat, dass der Papst an diesen Orten auch eine unglaubliche Kraft ausstrahlt und unheimlich viele junge Menschen anzieht.
In der Tat, ich glaube, dass das eines der wesentlichen Anliegen des Heiligen Vaters ist, junge Menschen zum Glauben zu begeistern. Das passiert auf den Weltjugendtagen und wir müssten eigentlich sehen, dass wir mehr darüber reden. Also nicht dauernd darüber reden, was nicht so gut läuft oder wo man Kritik hat. Das können Konservative, Progressive, das sind unterschiedliche Inhalte. Sondern da, wo der Glaube wirklich lebt, wo er aufblüht, darüber müssen wir reden.
Wir haben jetzt einige verdeckte Kraftquellen der katholischen Kirche sozusagen aufgedeckt. welche Kraftquellen die katholische Kirche ansonsten hat, welchen Wert, welche Kraft sie in den jungen Gemeinschaften, die Sie ja schon angesprochen haben, findet, das wollen wir in der nächsten Sendung besprechen, vor allen Dingen, wenn es um die Neuevangelisation in der katholischen Kirche geht. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Tschüss.